Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Unser Gast heute ist ein künstlerisches Multitalent, so bezeichne ich das jetzt mal. Sie ist Autorin, sie ist Schauspielerin, sie ist Sprecherin. Sie ist Theaterpädagogin, sie ist Musikerin, Malerin, Moderatorin und sie ist Dozentin. Und sie ist Maya Gille. Guten Morgen.
Moin, moin.
Moin, moin. Das hat einen nordischen Klang. Wie kommt es dazu?
Ja, also ich bin immer so auf die Himmelsrichtung Norden eingestellt. Ich mag den Norden gern. Habe auch ein bisschen länger in Hamburg zugebracht und bin immer auf der Reise nach Finnland unterwegs natürlich. Das ist für mich Heimat Richtung Norden.
Das können wir nachher noch später genauer besprechen. In diesen ganzen Bezeichnungen, die ich gerade hatte, da ist viel drin in Ihrem Leben. Ist es bewusst so voll oder ist es passiert?
Sowohl als auch. Also diese ganzen Dinge tätige ich ja nicht zur gleichen Zeit. Also jetzt bin ich hier als Sprecherin und manches ergibt sich natürlich.
Sie sind jetzt Gast.
Und jetzt bin ich nur Gast, aber auch als Sprecherin. Also ich wende natürlich die ganzen Handwerkszeuge an. Und von daher ist es so, man ist ja auch nicht ständig am Bücherschreiben. Eigentlich ja, aber es passiert viel im Kopf. Ich bin sozusagen ein Kopfschöpfer, der das dann, wo sich das dann niederschlägt in den Produkten, im Schreiben, im Musizieren, paar Auftritte dann dazu, Lesungen, Dinge, die sich daraus wieder ergeben. Dann sehen einen Menschen und sagen, Mensch, könntest du nicht mal? Und dann denkt man sich, ja, gut, ja. Oder diese Ausbildung möchte ich gerne lernen. Also ich bin lernsüchtig und von daher.
Ja. Das eine machen, um das andere zu vermissen, oder?
Ja, und das eine verstehe ich auch nicht ohne das andere.
Die Schauspielerin, Musikerin, Autorin, künstlerisches Multitalent, habe ich vorhin gesagt. Maya Gille ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Landgang heißt ihr Debütroman. Der erzählt die Geschichte einer 12-Jährigen, die mit ihrer Mutter 86 die DDR verlässt. Ganz vorne im Buch schreiben sie, ich zitiere das mal, jedwede Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig, außer mit denen, bei denen sie nicht rein zufällig sind. Jetzt müssen Sie erklären. Ist es... Wie autobiografisch ist es denn, was ich da gelesen habe?
Also da muss ich ehrlicherweise gestehen, das war ein sehr schöner Kniff des Lektors. Und wir haben sozusagen versucht zu sagen, dass es durchaus biografische Anteile in diesem Buch gibt. Gravierende biografische. Ich sage mit Absicht nicht nur autobiografische, sondern biografische. Und auch fiktionale Anteile. Und dass das aber verborgen bleibt. Das darf auch sein, dafür ist es ja ein Roman und kein Sachbuch und keine reine Biografie. Das heißt also, bestimmte Daten habe ich natürlich erfunden, also keiner weiß, ob die Daten stimmen. Aber im historischen Kontext stimmt es natürlich und vieles daraus sind tatsächlich Originaltexte, zum Beispiel der Staatssicherheit. Es basiert ja auf Akten meiner Mutter. Und diese Akten habe ich durchstudiert und die glichen sich natürlich auch mit Akten anderer Menschen. Und diese Aufarbeitung dieser Akten hat dann letztendlich auch diesen Roman hervorgebracht, weil ich dachte, diese Geschichte ist doch sehr wichtig, weil immer wieder klar wird, es sind nicht die politischen Systeme, in denen die Tragik geschieht oder das Drama, sondern es sind die persönlichen Zusammenhänge, die persönlichen Hintergründe, das Verhalten zwischen den Menschen, die zwischenmenschliche Basis.
Also um es mal für mich aufzudröseln, Sie haben die Stasi-Akte Ihrer Mutter genommen, gelesen und das war so schwer auf der Seele, dass es raus musste.
Ja, vor allem auch bei ihr und das sind ja mehrere Akten. Und nun ist die Geschichte eben so, dass auch Anteile aus der Verwandtschaft mit involviert waren und diese Fassungslosigkeit über die Vergangenheit, die man ja nicht mehr zurückdrehen kann. Und eine Frau wie meine Mutter, die lange Zeit in der ehemaligen DDR zugebracht hat als Westdeutsche, sie kommt ja aus München, und ja, also dass solche Bedrängung erlebt hat und auch Karriere, die nicht passiert ist und die nicht sich aufgelöst hat, wo man sich denkt, warum nicht? Und dahinter standen ganz persönliche Verhinderungen, Blockaden, die Menschen ihr in den Weg gelegt haben, einfach weil sie bei der Staatssicherheit waren und das verhindern konnten. Aber es hat immer einen persönlichen Hintergrund.
Sie haben gerade einen Nebensatz erwähnt, den ich spannend finde. offensichtlich wurden Sie aus dem familiären Umfeld bespitzelt. Ist das, habe ich das richtig verstanden?
Ja, nicht nur natürlich. Also die Spitzel standen ständig vor der Tür. Das nahm dann auch zu, als meine Mutter den Ausreiseantrag Nummer 3 oder 4 stellte. Und das war dann doch sehr bedrängend. Also es gab ja auch ganz viele Verhöre, an die ich mich erinnerte und als kleines Kind davor warten musste vor der Tür, bis meine Mutter dann rauskam und ich nicht wusste, ob sie rauskommt. Denn meine Mutter hatte das sehr offengelegt, auch meinem älteren Bruder, dass es sein könne, dass sie verhaftet wird. Also aufgrund dessen, dass sie widerständig ist. Also sie hat ja nichts mitgemacht, was die DDR betrifft und hat ihren Mund sehr weit aufgemacht. Aufgrund ihrer persönlichen Geschichte, zu Recht. Aber das hatte manchmal zur Folge, dass sie eben doch verhört wurde und wir ständig bespitzelt wurden. Aber eben auch innerhalb des Familienkontextes, ja.
Also autofiktional. Und Sie schreiben die Geschichte rund um Magdalena, ein 12 Jahre altes Mädchen, das also mit Mutter in einem dieser Sonderzüge die DDR verlässt nach dem Ausreiseantrag. Halten wir uns doch mal an ihr fest. Wie haben Sie sich dieser Magdalena denn noch genähert, außer mit diesen Stasi-Unterlagen, die Sie durchgearbeitet haben?
Also ich habe erst mal beleuchtet, was passiert, wenn Mutter und Tochter aus ihrem Kontext wieder herausgerissen wurden, aufgrund meiner eigenen Geschichte, da ich das ja tatsächlich erlebt habe. Was passiert, wenn man sich von seinen Geschwistern von jetzt auf gleich lösen muss? Mein Bruder ist ja nicht mit auf die Reise gegangen und bei mir war es ja nicht so, dass es freiwillig geschehen wäre.
Das ist schon mal die eine Frage, ne? Im Buch Magdalena hat einen Bruder. Haben Sie mehrere?
Ich habe mehrere, ja.
Okay, da ist diese kleine Abwandlung. Aber natürlich ein Gefühl, was Sie da reingelegt haben von sich selbst, oder?
Durchaus. Und auch wie verarbeitet ein Kind, was eben so ist, diese Geschichte, vielleicht anders als andere. Ich habe 10 Jahre auch recherchiert, das muss ich dazu sagen, mich sehr viel unterhalten mit Menschen, die ins Exil, aus dem Exil, die Heimatverlust erlebt haben, alte, junge, und habe Menschen gesucht und tatsächlich auch getroffen, die kurz vor dem Mauerbau oder auch noch früher tatsächlich von Ost nach West gegangen sind. Dann meine eigenen Freunde in Berlin-Kreuzberg, Neukölln, Entschuldigung, dort bin ich zur Schule gegangen, die kamen ja auch aus Kontexten des Heimatverlustes. Libanon. Ja, zum Beispiel.
Ich würde, das ist nicht leicht, ne? Weil wir versuchen jetzt Landgang zu erklären, die Geschichte von Magdalena, 12-jähriges Mädchen, inspiriert natürlich Sie als Autorin von Ihrem eigenen Leben. Mal an Ihrem eigenen Leben angeheftet, Ihre Mutter, haben Sie vorhin gesagt, kam aus München. Da werden viele Fragezeichen haben. Wieso kommt eine Frau aus München in die DDR?
Also wie man in diesem Buch sehr schön lesen kann, ist die Mutter von Magdalena, Martha, zu DDR-Zeiten, bevor die Mauer gebaut wurde, kurz bevor die Mauer wirklich stand, in die ehemalige DDR gekommen. Aufgrund dessen, dass sie Schauspiel studieren wollte an der Ernst Busch. Und als Jugendliche begreift man vielleicht auch nicht Zusammenhänge. Und dann hat man dieser Frau gesagt, also dieser damaligen Jugendlichen, Mensch, jetzt bauen die Stacheldraht. Sie hat es aber nicht so ernst genommen. Und die DDR, die Staatssicherheitsbeamten kamen dann auf sie zu oder die Regierungsmenschen und haben ihr gesagt, sie dürfen gerne bleiben und auch Schauspiel studieren, überhaupt kein Problem. Sie können ja die Staatsbürgerschaft der DDR annehmen. Und sowohl die Dame im Buch, Martha, als auch meine Mutter haben das gemacht. Und haben gesagt, gut, natürlich, warum nicht? Auf mich wartet jetzt keiner in München und dann bleibe ich hier und studiere Schauspiel. So war der Weg.
Dieser Weg in der DDR, auch mal an Ihnen weitererzählt. Sie haben also Ihre Mutter aus München und Sie haben einen sehr prominenten Vater, Sikat Gille. Wie haben die sich getroffen? Konnten Sie das auch recherchieren?
Die haben sich in einem Kabarett kennengelernt.
Also um das zu sagen, bekannter Maler und Grafiker in der DDR.
Ja, genau, genau. In einem relativ dörflichen Kontext oder kleinstädtischen Kontext. Es war ja so eine ehemaligen DDR, dass man nicht einfach studieren durfte. Und meine Mutter durfte nicht sofort studieren. Ihr wurde anbefohlen, eine Ausbildung zu machen. Und ist dann sozusagen von Berlin, sie hat ja in Berlin erst gelebt, hat man ihr gesagt, dass sie möge doch bitte nach Sachsen gehen, in eine Kleinstadt und dort erst mal eine Ausbildung machen. Ja, sie war ja gerade mal 17.
Obwohl man 18. sie mit diesem, hier ist der Goldene Osten gelockt
genau.
hat.
Ja, ja, natürlich. Und meine Mutter dachte, na gut, dann lerne ich was und dann kann ich Schauspiel studieren und war halt in diesem Kabarett tätig. Und nun muss man eben verstehen, sie war komplett modern, also mit hochtopierten tollen Haaren und tollen hohen Schuhen. Das hat da noch keiner gesehen. Und mein Vater fand das natürlich super scharf. Und im Rahmen dessen lernten die sich auch so kennen in diesem Kabarett. Mein Vater hatte ja noch nicht studiert, er war ja genauso jung. Ja, also zwei Teenager lernen sich kennen, wie das so ist oder war. Und haben sich irgendwie verliebt. Und für beide stand fest, mein Vater wollte immer Malerei studieren, musste auch erst Fotograf lernen. Er ist ja gelernter Fotograf. Und meine Mutter musste auch etwas lernen und dann wollten sie beide studieren.
Sie sind also Mutter aus München, Vater im Osten geboren und aufgewachsen. Die beiden treffen sich und sie kommen ins Spiel. Dann sind sie also ein Kind der DDR, so sage ich jetzt mal. Und man könnte mutmaßen mit diesen privilegierten mit diesem prominenten Vater, ja vielleicht auch ein privilegiertes Kind. Waren Sie das? Also wie war das bei Ihnen zu Hause zu wissen, meinen Vater kennen mehr Menschen in der DDR als den Vater unserer Nachbarn?
Also nun muss man dazu sagen, dass das nicht ganz so schrecklich für mich war oder auch jetzt nicht so war. Denn ich bin eines der letzten Kinder. Also ich habe ja einige Brüder. Ich bin ja nicht als Erste entstanden, sondern auch in einer Phase, da waren die beiden schon in Trennung. Und das heißt, ich bin mit meinem Vater gar nicht aufgewachsen. Und dennoch bin ich konfrontiert worden, da haben Sie recht, das ist die Tochter, du bist doch die Tochter vom Sickert Gille. Ich hatte selten einen Namen, ja, oder ich war auch die kleine Schwester meines großen Bruders, den auch alle kannten. Und ich habe das zur Kenntnis genommen und bin trotzdem, glaube ich, ziemlich eine Art Autismus in meiner Welt versunken, in der ich mit meinen Freunden befreundet war und habe meine Begabungen gelebt. Das hat mich eigentlich nicht gestört.
Ja. Dieses Privileg haben wir jetzt besprochen. Die Künstlerfamilie würde ich gern mal besprechen. Auch da habe ich ein Bild dazu. Mhm. Man einen Vater hat, der Maler und Grafiker ist. Dann hat er wahrscheinlich so ein Atelier. Und wenn Kinder die Familie entdecken, dann besuchen sie doch Mutter und Vater auch mal an der Arbeit. Wie war das denn? Also war das ein großer Spielplatz? So ab zu Papa ins Atelier und losschmieren.
Ja, nun ist es ja so, dass ich mich nicht erinnern kann an eine Zeit, in der ich nicht gemalt, gesungen oder geschrieben oder gekritzelt oder am Klavier gesessen hätte. Also auch bei meiner Mutter in meinem eigenen Zuhause. Es war so, wenn wir zu meinem Vater kamen oder wenn ich Zeit mit meinem Vater verbrachte, war das in der Natur. Das war ja auch für uns ein Atelier. Die Natur ist für uns extrem wichtig. Also ich glaube, da komme ich auch sehr nach meinem Vater. Und das Atelier. Das Atelier war, wie Sie sagen, so schön Spielplatz, aber es war auch Kommunikationsfläche. Ich glaube, wir haben gar nicht immer so viel gesprochen. Mein Vater ist ein sehr sanfter Mensch, der gar nicht so viel spricht. Also nicht verbal, sondern eher nonverbal. Also eben, dass man zusammen angeln geht, dass man in die Natur geht, dass wir zusammen schnitzen, eine Puppe bauen, zeichnen.
Ich wollte gerade sagen, dass er Ihnen womöglich beibringt, wie das mit diesem breiten Pinsel funktioniert, oder?
Ja, indem er es einfach gemacht hat und ich auch einfach gemacht habe. Er hat auch nicht korrigiert. Ich glaube, die Studierenden, die er dann in der Hochschule hatte, haben das ähnlich erzählt. Es kann nicht jeder mit diesem Raum umgehen. Manche brauchen eine ganz feste Struktur und da muss man sagen, so, hier, mach das so. Mein Vater hat immer gesagt, guck's dir an, schau es dir an, beobachte es. Und mein Strich ist interessanterweise auch meine Schrift sehr ähnlich, die meines Vaters, also der Schwung aus dem Handgelenk. Das heißt also, dass mein Strich vielleicht nicht so gerade und akkurat ist wie bei einem architektonischen Zeichner. Und das ist natürlich auch eine eigene Handschrift und ich hatte darüber so ein bisschen eine Frustration, denn in meiner Schulklasse wollten alle ganz brav und ordentlich malen und meine Sicht auf die Dinge war auch nie so. Also meine Bäume waren auch manchmal eben lila oder rot und dann hat man gesagt, das ist doch gar kein Baum. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, also wenn das so aussieht wie ein echter Baum, kannst du auch ein Foto nehmen. Du musst diesen eigenen Ausdruck dem Raum geben. Und das war für mich ein Trost, der mich beruhigt hat, ja.
Die Schauspielerin, Musikerin, Autorin Maya Gille ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gerade erfahren, also in der DDR aufgewachsen, Mutter aus München in die DDR gekommen, den Maler und Grafiker Sikat Gille kennengelernt. Das ist also ihr Vater. Sie beschreiben im Buch Landgang, diesem autofiktionalen Werk, die Geschichte von Magdalena, die mit 12 in diesen Sonderzug steigt, um mit der Mutter auszureisen. Da ist die Parallele zu Ihnen. Sie haben das genauso erlebt und Sie haben eben Vater und Brüder zurückgelassen. Wie es Magdalena ergeht in dieser Sekunde, kann man nachlesen. Wie erging es Ihnen, in diesen Zug zu steigen und zu wissen, ich lasse alles zurück?
Ja, wie soll es einem da gehen? Also, wie es mir dann wirklich in der Situation ging, das kann ich jetzt sicher gar nicht mehr beschreiben, denn ich bin ja jetzt auch ein entwickelter Mensch, der sich viel damit befasst hat. Das heißt, diese unmittelbare Emotion, die ich hatte, weiß ich nicht mehr genau.
Wie haben Sie dieses neue Leben, diese neue Kultur aufgenommen? Sie schreiben, Magdalena hat den Intershop nicht gerochen, dieses Geschäft in der DDR, wo man Westprodukte kaufen kann. Wie ging es Ihnen?
Also diese neue westliche Welt war ja so, dass wir schon vorher Kontakt hatten. Also meine Mutter hatte ja viele Westbekannte. Das heißt, ich war damit schon immer konfrontiert. Ich trug auch Westklamotten, also Levi's Jeans und so weiter. Diese ganze Batterie und Sticker und Buttons. Parker und so weiter. Also ich war schon doch relativ westdeutsch angepasst. Wir hatten die Bücher. Ich habe NDR gehört und hatte eigentlich auch keinen großen Kontakt mit dieser sehr ostdicken Kultur, mit dieser DDR-Kultur. Aber es war natürlich ein Jahrwechsel, bei dem man sich entscheiden muss, das war mir auch als Kind klar, in der Vergangenheit festzuhängen oder wirklich neu anzufangen. Und das ist doch der sehr autobiografische Point. Das Buch beginnt ja mit, ich werde geboren mit 13 Jahren, also in diesem Buch, oder mit 12 Jahren. Und bei mir war es auch so, als ich als Kind sozusagen mit meiner Mutter in den Westen bin, habe ich es auch so empfunden im Rückblick. Das war wie so eine Art Neugeburt. Also ich hatte meinen Bruder plötzlich nicht mehr, meinen Großen. Ich war plötzlich eben ein kleines Mädchen, was wie allein, ja, Einzelkind mit einer Mutter, die doch keine einfache Vergangenheit hatte.
Wie hat Mutter das eigentlich geschafft, die DDR mit Ihnen zu verlassen? Was war der eigentliche Grund?
Sie hatte einen Antrag auf Heirat gestellt. Sie wollte zu einem Mann, mit dem sie schon mal auch liiert war, der in den Westen gegangen ist, nach München. Und der dann vom Westen aus diesen Heiratsantrag gestellt hatte. Das ging in der DDR. Es dauerte nur eine Weile, also in dem Falle 2,5 Jahre. Und dann wurde man auch stark sanktioniert und bedrängt, wie gesagt.
Wie sah das aus?
Eben mit täglicher Bespitzelung, also die standen täglich vor unserem Haus. Wir bekamen auch komische Anrufe oder Anrufe wurden auch abgebrochen, bis hin zu Obszönitäten. Also das beschreibe ich ja auch in diesem Buch. Das liest man auch in den Stasi-Akten. Jeder Schritt, diese Verhöre, die es gab, die Diskriminierung auch in der Schule. Also ich wurde mehrfach nach Hause geschickt. Ich war ja so, also man glaubt ja nicht, dass man jetzt einen Grundschüler irgendwie nach Hause schickt. Aber es war eben so. Wegen nichtiger Dinge.
Waren Sie da niemals sauer auf Ihre Mutter?
Nein, ich denke nicht, weil sie hat immer erklärt, warum es so ist. Und zwar immer klar, dass das hier mit Dingen zugeht, die nicht gerecht sind. Und die UNO-Menschenrechtskommission hat letztendlich dann meine Mutter und mich dann in dem Falle rausgeholt. Die haben das dann verstärkt.
Aus der DDR?
Ja.
Wie das?
Der Herr, der meine Mutter heiraten wollte, hat bei der UNO-Menschenrechtskommission das gemeldet, also diese ganzen Vorfälle, die passiert sind durch die Staatssicherheit. Und dann hat die UNO-Menschenrechtskommission das geprüft und dann gab es Anträge und dann ging das ganz, ganz schnell. Von jetzt auf gleich, ja.
Dann sind Sie also in diesen Zug gestiegen. Ich habe schon gesagt, das Ankommen in der neuen Welt, wahrscheinlich fällt es Ihnen nicht so leicht, es zu beschreiben, was da jetzt anders war. Sie sind in den Westen gegangen und mussten sich dann als junge Frau, als Mädchen einordnen. Wie ist Ihnen das gelungen?
Naja, ich war ja Kind. Also das war relativ einfach für mich, weil ich ja Anschluss haben wollte. Und vor allen Dingen von dieser privaten Story meiner Mutter und diesem Menschen, der seine Zusage nicht hielt und eigentlich ein totaler Chaot war, weg. Das heißt, ich habe mich wieder konzentriert auf
das Wesentliche.
Das heißt,
das hat mit dem Mann gar nicht geklappt?
Nein, natürlich nicht. Und das wusste ich eigentlich auch schon vorher, aber man hatte mich nicht gefragt, ich war zu klein. Ja, das, heute würde man sagen, es ist eine toxische Verbindung gewesen. Und man gerät ja auch als kluge Frau manchmal mit solchen Menschen zusammen. Oder auch als kluger Mann. Ja, das ist ja gar nicht so einfach. Aber da sind wir bei einem anderen Thema. Diese Anpassung oder sage ich mal, diese Assimilation, die sehr schnell funktionieren musste, zu der war ich auch bereit. Ich wollte wieder in meine Welt, die mich umgibt, meine Welt, das heißt also meine Kunst ausüben, in den Tanzkurs, in neue Klavierlehrerin. Ich wollte das einfach weitermachen. Denn ich denke, ohne diese Dinge wäre ich wahrscheinlich komplett lebensunfähig in dieser Gesellschaft und auch in dieser Welt. Also mit der würde ich nicht zurechtkommen, verstehe ich einfach nicht. Und das war für mich total wichtig, wieder Anschluss zu haben. Und diese Schule, in die ich kam, auch in München, das war ein Mädchengymnasium, das ist auch tatsächlich autobiografisch, so wie es in dem Buch steht. Das war für mich die Rettung. Es war ein katholisches Mädchengymnasium mit Sprachenausrichtung und Mathematik. Und also naturwissenschaftlich und Sprachen. Und das ist genau mein Ding gewesen. Ich war schon immer so sprachfetischistisch.
War das die Stelle, wo Sie anfingen, in kleine Heftchen kleine Gedichte zu schreiben?
Nee, das war schon vor der Schule. Ich konnte ziemlich rechtzeitig schreiben und habe dann sozusagen diese Gedichte begonnen. Ja, die begonnen ja mit dem Schreiben, aber die habe ich nie aufgehört. Auch da in dieser Schule, da haben Sie recht, habe ich natürlich meine Gedichte geschrieben. Also ja.
Sie haben mir vor der Sendung gesagt, dass es da so ein richtiges Heftchen dazu gab und dass Sie das leider nicht dabei haben.
Gedichte aber selbst gemacht.
Das stand da drüber.
Ja, das steht noch da drüber. Mein Bruder hat mir das später ausgehändigt.
Und dass Sie das, weil Sie es auch nicht mitnehmen
konnten. Nein, wir konnten das nicht mitnehmen und da sind viele Dinge hängen geblieben. Also auch eben wichtige Noten, an denen ich hing. Grieg, Edward Grieg zum Beispiel. Meine ganzen Noten einfach und die Bücher, die ich las. Nein.
Aber zum Glück haben Sie es ja in Ihrem Kopf verpackt.
Genau.
Und Sie haben gesagt, Sie können das auch alles noch. Gibt es ein ganz kurzes, was Sie mögen?
Ja, es gibt drei, also die auch mein Vater sehr mochte. Von daher kann ich das mal zitieren. Also ein Gedicht lautete zum Beispiel, mein Vater sagt, steh nicht so lange vor dem Spiegel, sonst denken die Menschen, du bist eitel. Könnte man für kein Gedicht halten, aber ich habe noch ein anderes. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Griebsch ist. Also in Sachsen heißt es Griebsch, so ein Apfelkrotzen, sagt der Bayer.
Das Gehäuse.
Was? Das Gehäuse, genau, da ist eigentlich nichts mehr übrig. Wenn ich einen Apfel esse, esse ich den von oben nach unten durch. Mhm. Aber manchmal bleibt ja ein Griebsch bei Menschen. Und da hatte mich das doch bewegt als Kind. Und ich habe dann geschrieben, meine Uhr hat einen Pieps. Immer geht sie nach dem Griebsch. Wenn der Griebsch 5 Kernchen hat, ist's bei meiner Uhr 5:05 statt 10:10. Wisst ihr, woran das liegt?
Wie alt waren Sie, als Sie das aufgeschrieben haben?
Ich glaube, bei dem Gedicht war ich 10 und bei dem Vatergedicht war ich 9.
Woher kam denn dann so diese Inspiration dazu? Ich versuche sie gerade zu lesen. Waren Sie dieses Mädchen, das mit sich selbst klarkommen wollte, musste, weil die Eltern sich getrennt haben, weil da eine neue Liebe in Mutters Leben war, weil sie vielleicht auch manchmal nicht da war, wenn sie sie gebraucht haben, weil dieser Ausreiseantrag über dem Familienglück stand. Waren das die Momente, wo sie sich ihr Heftchen genommen haben und sich was von der Seele geschrieben haben?
Also diese Momente, in denen ich sowohl in die Musik, also in Singen, sobald ich meinen Mund aufmachte, oder ins eigene Spielen kam, die waren schon immer da. Meine Mutter hat es damals beschrieben, also auch im Kindergarten war ich sehr isoliert. Ich habe Türmchen gebaut, also mich mit Baustein beschäftigt und dann wollten immer Kinder mitmachen. Und das habe ich gar nicht gerne gehabt. Fühlte mich da gestört. Später hat man rausgefunden, als ich dann eine therapeutische Ausbildung gemacht habe tatsächlich und auch Profiler und so weiter, diese Coaching-Ausbildungen, die ich ja auch habe, dass ich eine durchaus autistische Seite habe, die sich aber anders ausdrückt. Man weiß heute, Autismus ist bei Frauen anders als bei Männern und es hat unterschiedliche Gelage. Man stellt sich immer jemanden vor, der nicht spricht, und diese Phasen hatte ich auch, dass ich, wenn der Druck sehr groß war, nicht mehr gesprochen habe. Mein Vater hat das mal auch sehr dramatisch beschrieben, den hat das sehr irritiert, als ich 16 war und eine Phase hatte, da habe ich auch nicht gesprochen, aber ich habe viel geschrieben. Ich habe mich ausgedrückt, ich habe auch in der Band gesungen, also in der Punkband geschrien, sag ich mal. Aber ja, und getanzt ganz viel und als Kind auch. Ich habe mich sozusagen über die Künste ausgedrückt. Und ich hatte das Glück, dass meine Mutter keine Zeit hatte und mein Vater auch nicht. Ich hatte das Glück, einen großen Bruder zu haben, der auf mich aufgepasst hat, wenn irgendwas schief ging, und der auch so seine eigene Welt hatte. Ich hatte das Glück, sehr viel Rückzug haben zu dürfen. Ich sage das auch nicht als Euphemismus, sondern wirklich von ganzem Herzen, das war mein Geschenk, dass man mich da in Ruhe gelassen hat. Ja.
Maja Gille ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie sind auch doch eher aus der Kategorie Ich will statt ich möchte, oder?
Beides. Ich sag erst mal, ich möchte.
Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ich will, oder?
Naja, aber nicht so druckmäßig. Also ich will alles das, was sozusagen verfügbar ist. Also ja, wenn ich die Dinge selber umsetzen kann, wenn andere Menschen beteiligt sind, bin ich sehr beim Ich möchte doch gerne. Wenn ich darf, ja.
Ich möchte gerne Maja heißen oder ich will Maja heißen?
Oh Gott, das ist, meinen Sie das philosophisch oder jetzt etymologisch? Nee,
ganz real, weil Sie sind ja mit dem Namen Maja, das ist nicht Ihr bürgerlicher Name, sondern es ist ein Künstlername.
Nee, das ist mein Name. Also den habe ich nicht mir gegeben, das sind meine Eltern gewesen, wegen der römischen Frühlingsgöttin Maja, mein Vater wegen Goyas Maja. Mhm. Goya hat die nackte Maja gemalt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass man seine Tochter dann so nennt, aber okay. Und es gab diesen Roman von Bonsels in den 20er Jahren, die Biene Maja. Daraus ist später ja ein Film entstanden. Also diese Figur gab es. Und meine Mutter fand den Namen einfach schön und mein Vater auch.
Mit M-A-Y-J-I-A.
Ja, zum Merken sage ich immer wie die Indianer, Jesus und Icke. So steht jeder Berliner.
Dann Jesus und Icke, Maja mit Y-J-I, Autorin, Schauspielerin, Musikerin. Darüber würde ich gern sprechen. Die Band heißt Eisvogel.
Ja, genau.
Wieso Eisvogel?
Es ist mein Lieblingsvogel. Also ich liebe Vögel. Ich bin so ein Hobby-Ornithologe. Und der Eisvogel sitzt ja auf seinem Ästlein über klarem Wasser. Er braucht klares Wasser.
Wenn man mit so einem Kanu unterwegs ist in so fast stillen Gewässern, dann kann man die am Rand sitzen sehen, ja.
Ja, und es ist Wahnsinn, wenn man den sieht. Das ist so toll, den zu beobachten, wie genau der da guckt und dann sich reinstürzt in das kalte Wasser, um diesen Fisch zu schnappen. Und er sieht die exakte Größe, also ne, durch die Wasserbrechung, der kann da durchblicken. 1:1. Nicht wie wir. Wir sehen das ja entweder größer oder verändert, wenn wir durchs Wasser blicken. Aber der Eisvogel nicht. Hm. Der weiß genau, was das für eine Größe ist. Und dann versucht er alles nicht. Er versucht nicht, er macht es einfach zack und holt den Fisch und ist ein sehr scheuer Vogel. Und das fand ich sehr passend. Er ist auch ein sehr hübscher Vogel, aber eher doch macht so sein Ding. Und ich liebe auch kaltes Wasser. Und ich brauche immer auch Klarheit. Es klingt so viel und für manche sehr unklar. Ja, was mich betrifft oder mein Leben oder wenn ich das erzähle, für mich ist es
das absolut. Das kann ich
klar
nachvollziehen. Das kann ich wirklich nachvollziehen, aber wir haben ja eine Stunde Zeit und versuchen ranzukommen, weil es mir auch wirklich schwerfällt, genau zuzuordnen, in welches Genre die Musik gehört, die Sie machen mit Eisvogel.
Ja. Dazu muss ich sagen, dass ich bin ja theaterdenkender Mensch und Schaffender. Das heißt also auch die Musik, die ich gestalte, die ich komponiere. Ich frage mich, was ist das für ein Ausdruck? Also ich spüre, was ist das für ein Ausdruck? Was will ich sagen mit dem Lied? Und dann braucht es zum Beispiel eben einen Technobeat oder einen dark, finsteren Unterton, weil ich etwas damit sagen möchte. Ich produziere ein Bild. Und ich produziere nicht sozusagen den Abklatsch Maja, der immer gleich klingen muss, damit die Leute mich kaufen. Daran denke ich nicht, sondern ich möchte etwas sagen. Mich berührt das zutiefst oder erfreut mich. Oder ich wache mit einer Melodie auf und sage, dieses Gefühl möchte ich jetzt in einem Lied ausdrücken. Und da braucht es ein passendes Sujet. Und deswegen ist zumindest im meisten der Fälle, jedes Lied etwas anders. Was daran durchgängig ist, ist meine Stimme, die man hört. Und trotzdem interpretiere ich es natürlich.
Die Poesie, ja. die drin liegt.
Und auch die Stimmen von eben meinem Gitarristen Tim Völker und mir. Man hört auch bestimmte Gitarrenlagen oder Pianoklänge, die entweder von Tim oder von mir sind. Oder man hört die Gitarre von Arthur Meckele raus. Also man hört schon, es ist ein Zusammenklang. Also gerade durch die Zusammenarbeit mit Tim in den letzten Jahren hat sich ein eigener Sound ergeben, der für mich zum Beispiel existenziell wichtig ist, wo ich auch eine Wiedererkennung finde. Aber ich habe vorher mit vielen anderen Musikern gearbeitet. Also ich covere ja auch, aber vor allem meine eigene Musik. Und dann wird die auch immer anders ausgedrückt, je nach Musiker. Wenn Jazzmusiker würde es ganz anders spielen als ein Crossover-Gitarrist. Ja.
Mhm. Ja. Arthur Meckele ist Finne, Sie haben den gerade erwähnt, mit dem arbeiten Sie zusammen. Können Sie sich während der Bandarbeit Finnisch austauschen? Wie gut ist Ihr Finnisch?
Ja, also im Prinzip ja, in der Seele reden wir Finnisch miteinander und auch in den Gesten und im Habitus komplett und in den Worten Deutsch. Also Arthur Meckele ist natürlich in Leipzig wohnend und kann super Deutsch mit einem Akzent.
So wie Sie auch in Leipzig wohnen.
Ja.
Und ich spreche ihn speziell an, weil wenn ich richtig informiert bin, haben Sie eine finnische Seele.
Ja.
Sie sind in Finnland geboren?
Auf den Orlandinseln, denke ich mal. Aber wer weiß das schon so genau? Spielt ja auch keine Rolle, wo ich geboren bin. Die Frage ist, wo ich hingehe und wo ich bin. Und ja, also Finnland ist absolut meine Heimat. Das war, keine Ahnung, wie das über mich gekommen ist, aber es war so durch die Sprache, glaube ich auch. Und als ich das erste Mal dort war und schon Liebesgedichte schrieb für Finnland, für dieses Land, war es auch so. Ich war absolut zu Hause und dieses Gefühl hatte ich, glaube ich, vorher noch nie in meinem Leben.
Was ist so toll an Finnland?
Also, kann ich Ihnen auch nicht so sagen. Also, ja, die Finnen.
Da wird's doch einen großen Teil des Jahres ganzzeitig dunkel. Hm. Da ist der Alkohol teuer, glaube ich. Man geht in die Sauna. Es gibt doch noch Kroatien, es gibt Italien, es gibt Spanien, es gibt die Sonne. Warum Finnland?
Also lieber Marco, das ist genauso, als wenn Sie sagen, warum liebe ich meinen Partner? Ja? Warum liebe ich den? Man kann zwar Gründe finden, aber letztendlich kann man auch sagen, guck doch mal, der ist doch auch ganz schick. Aber es ist irgendwie so, es trifft ein bisschen ins Mark. Und man fühlt sich so verbunden, dass man sagt, also wenn wir uns jetzt hier verteidigen müssten, ich wäre mit den Bären an der Grenze. Aber es ist einfach so, ich bin dort und kann Ihnen das gar nicht richtig erklären, muss ich ehrlich gestehen. Aber wenn ich auf Finnen treffe, und das war auch schon vorher so, ja, vor meiner ersten Reise nach Finnland, wirklich, dass ich immer dachte, ich fühle mich komplett verstanden. Die Frauen, mit denen ich mich unterhalte, die Männer, ich liebe sie einfach. Und als Arthur das erste Mal mit mir sprach, wusste ich, das ist die Sprache, die ich liebe, die mich so anrührt wie nix. Die ist so konsonantenstark. Also wenn jemand sagt, Rakkauslaulu, und wir sagen, Liebeslied. Und das ist für mich ein kompletter Unterschied natürlich. Also es ist Musikalität und Perkussion. Und letzten Endes kann ich es aber nicht erklären. Ich würde dann ins Schwärmen kommen. Andere würden sagen, ja, das Leben ist aber ganz normal in Finnland. Natürlich, ja und nein.
Das mit dem Schwärmen, das mit dem Schwärmen haben Sie ja jetzt schon längst übernommen. Maja Gille.
Entschuldigung.
Maja Gille ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur, Musikerin, Schauspielerin, Autorin und Talkshow-Gastgeberin. Und jetzt stehen Sie auf der anderen Seite des Mikrofons. Wie fühlt sich's an?
Sehr schön. Ja, gut geleitet. Du machst das gut.
Ja,
Sie machen das gut.
Herzlichen Dank. Ach, wir können auch gerne, du sagen. Ist überhaupt kein Problem. Letter Woman Talk heißt das, was da stattfindet in Leipzig regelmäßig, ne?
Ja, seit 2015 eher unregelmäßig, aber auch regelmäßig. Alle 6 Wochen. Durch Corona wurde es dann unregelmäßig. Dann habe ich Online-Interviews mich unterhalten, ich sag mal eher Dialoge geschaffen. Aber jetzt ist der Raum wieder geöffnet und am 6.5. wird das nächste Gespräch sein mit Professor Dr. Daniel Haun vom Max-Planck-Institut und zwar in Horns Erben. Das ist so ein Jazzclub, eine wunderbare Veranstaltungsgeschichte in Leipzig, ein großer Raum und auch ein etablierter Raum in der Südvorstadt.
Dann haben wir da jetzt schon mal Werbung für gemacht. Das ist auch super so. Man kann einfach hinkommen, oder?
Ja, Eintritt ist frei. Mhm. Man kann einfach hinkommen, 20 Uhr, und mit Professor Daniel Hauen und mit mir auch ins Gespräch kommen. Es geht um Sprache und Denken.
Ja, das klingt ja wissenschaftlich.
Er ist ja Wissenschaftler. Das trifft natürlich auf mich, die an Wissenschaft interessiert ist, aber das gar nicht in so einer Enge sieht. Ja, also ich interessiere mich für gute Menschen, die sowohl auch die Welt als auch Gott integrieren können in ihre Wissenschaft, die das wiederum ausschließen. Also für alle, die darüber reden. Aber Sprache und Denken ist ja ein ganz wichtiger, eine wichtige Komponente. Es ist ja in aller Munde, auch mit Transformation. Ändere dein Denken, ändere die Sprache und dann ändert sich dein Leben. Und ich möchte gern darüber reden, kontrovers, ohne ein Fazit zu ziehen oder einen Konsens erreichen zu müssen. Mhm. Das ist das Schöne am Letter Woman Talk. Ich möchte ja erst mal erfahren. Ja, ich möchte nicht voreilig einen Schluss ziehen, sondern erst mal hören.
Die drei Worte getrennt, die erklären sich mir. Letter, Woman, Talk. Mhm. Zusammen habe ich ein Fragezeichen.
Naja, also es gibt ja die Letterman Bar in Leipzig. Da habe ich das etabliert dort mit den Menschen zusammen, die diese Bar betreiben. Und da ich kein Man bin, habe ich gedacht, dann mache ich einfach Letter Woman. Gut, das ist nicht besonders einfallsreich, aber ich wollte auch mal nicht einfallsreich sein, sondern einfach aufgrund dieser Bar. Und irgendwie hatte sich das dann rumgesprochen und ich habe gedacht, wenn ich es jetzt schon wieder ändere, dann kommt keiner mit. Ja.
Gibt es einen Wunschgast? Mit wem würden Sie gerne mal reden im Letter Woman Talk?
Ja, auf jeden Fall. Also mit John Lennox zum Beispiel.
Beschreiben bitte.
Das ist ein Wissenschaftler. Genau, der, ja, also mit dem man über Biologie, über Hirnforschung sprechen kann, über alles Mögliche, über Gott, über seinen Glauben, interessiert mich total. Mich interessieren natürlich viele Menschen, die dort noch einzuladen wären, auch Autoren. Ja, Christoph Heinen zum Beispiel, den würde ich auch gerne mal interviewen.
Das klingt nach einer, nicht nach einem künstlerischen Multitalent, sondern nach einer sehr, sehr interessierten und überaus weltoffenen Seele, mit der ich da reden konnte in der letzten Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur, um nochmal darauf hinzuweisen, Letter Woman Talk, also 6. Mai.
6. Mai in Hornserben.
Und auch gerne darauf hinzuweisen, Landgang heißt das Buch, das Maya Gille geschrieben hat, und sie war unser Gast und ich wünsche Ihnen nur das Beste. Herzlichen Dank.
Ja, ich auch natürlich.
Dankeschön.
Auf Wiedersehen.
Nach 10 im Deutschlandfunk Kultur, der tiefblaue Traum. Dieses Auf Wiedersehen gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich freue mich auf das zweite Sehen und Ihnen wünsche ich einen schönen und hoffentlich sonnigen Tag.